Oscar Piastri gewinnt den großen Preis der Niederlande vor Max Verstappen und Isaac Hadjar. Alle Ereignisse in der Analyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom großen Preis der Niederlande. Wir sind zurück auf der Rennstrecke. Die Sommerpause ist vorbei und jetzt heißt es bis Dezember, baller, baller, baller. Es wird wieder Rennen gefahren und zwar gleich in den Niederlanden mit einem, ja, doch sehr ereignisreichen Grand Prix ist man jetzt hier in diese Formel 1 Rückrunde gestartet. Und an meiner Seite für diese Analyse ist natürlich Matti. Hallo Matti.
Hallo.
Wir haben uns jetzt die letzten 3 Wochen, haben wir so ein bisschen die Zeit totgeschlagen in diesem Podcast. Jetzt gibt es wieder richtige Formel 1 News zu besprechen. Wir sind wieder im Renngeschehen drinnen. Jetzt hat man sich wieder so einen Sonntag schön auf der Couch gemacht, 2 Stunden Formel 1 geschaut. Und wie würdest du die Rückkehr beschreiben? Hat es die Erwartung erfüllt?
Ja und nein, würde ich meinen heutigen Sonntag beschreiben mit Ja und Nein. Sehr gutes Deutsch. Aber die Erwartungen waren hoch. Ich habe mich jetzt schon sehr gefreut nach den 3 freien Wochenenden auf diesen Grand Prix. Bild mir eine, war jetzt der letzte in Sandford? Oder fahren wir nächstes Jahr noch?
Vorerst, glaube ich, vorerst. Oder ja. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Teil ist, wo man sich mit Spa abwechselt.
Ja, stimmt, also, aber er wird nächstes Jahr jetzt mal nicht gefahren. Also die Vorfreude war eigentlich groß und Sandford ist eigentlich eine coole Strecke. Also mir gefällt sie einfach auch gut und eine sehr schnelle Strecke.
Korrektur, nach 2026 ist Schluss. Also nächstes
Jahr. Okay, einmal noch.
Ist auf jeden Fall. Sonst wäre das vielleicht, dass man sich da Tickets kaufen kann.
Naja, nichtsdestotrotz war ich gespannt einfach jetzt auf den Grand Prix. Er hat am Start, hat er mich total mitgenommen. Zwischenzeitlich dann war mir Fahrt und dann gab es einige Manöver, wo man gemerkt hat, dass die Fahrer auch noch ein bisschen in der Pause sind. Gefühlt und es drauf angelegt haben, mit dem Messer zwischen den Zähnen.
Und, das stimmt.
Hatten wir gute Ausfälle.
Das stimmt. Einige auf jeden Fall, unser Hochkalibriger, würde ich sagen.
Das tatsächlich waren es alles Jahr. Nur hoch. Ja, es waren alles nur die großen Jungs.
Gehen wir natürlich gleich drauf ein. Ich muss auch sagen, ich habe schon Spaß gehabt damit. Es gab so, ich sag mal, bis zur Halbzeit habe ich ein bisschen gekämpft auch. Mit etwas Schlafmangel und dem verführerischen Formel 1 schon in der Horizontalen, das würde dazu einladen, mal kurz die Augen zu schließen. Ich habe aber dann durchgehalten und am Schluss, muss ich sagen, bin ich dann doch auch am Rand der Couch gesessen und habe da mitgefiebert, was da sich dann noch tut. Und ja, es war durchaus ereignisreich. Wir haben vor allem eben, wie du schon gesagt hast, waren es jetzt nicht die klassischen Fahrmanöver, sondern vielleicht auch ein bisschen die Brechstange, die dafür Action gesorgt hat. Aber nichtsdestotrotz hat sich einiges getan und ja, das können wir dann gleich in Medias Res gehen und besprechen. Gehen wir mal vom Podium aus. Oscar Piastri im McLaren gewonnen. Teamkollege Lando Norris war bis 7 Runden vor Schluss, mit ihm zusammen das dominante Führungsduo. Lando hat ein richtig starkes Wochenende gehabt, eigentlich nur 12.000stel langsamer dann am Samstag gewesen, hinter Oscar bei den Trainings, verdammt stark ausgeschaut, war auch im Grand Prix gut unterwegs, wirklich, ist zwar Oscar dann nie ganz gefährlich geworden, aber ein 2. Platz wäre da 100%ig verdient gewesen natürlich für Lando und diesen extrem starken McLaren, musste aber eben 6 Runden vor Schluss dann das Auto abstellen auf der Rennstrecke nach einem Motorausfall. Ist natürlich unfassbar bitter, Matti, oder vor allem mit Blick jetzt auf die WM. War das für dich eine gewisse Vorentscheidung bei der Dominanz von Oscar und McLaren?
Ja, jetzt ein bisschen wieder umgeschwungen das Blatt zu Oscar. Da war das Wochenende, besonders eigentlich gestern. Er hat es einfach gut gemacht, weil in den Trainingseinheiten war Lando einfach gefühlt stärker als Oscar. Im Qualifying dann Oscar einfach da gewesen. Im Rennen war Oscar, das kennt man jetzt wirklich von ihm schon. Also das würde ich sagen, ist seine größte Stärke. Er kann etwas trocken runterfahren. Also wenn er die Führung wo hat oder eine Position hat und er muss nicht unbedingt zwingend etwas erkämpfen, fährt das dir einfach trocken runter. Da hat er echt starke Nerven. Lando zwar immer wieder rangekommen, ich glaube zwischenzeitlich waren es mal knapp 1,1 Sekunden, aber das hat wirklich Oscar gut hinkriegt. Lando bis dahin aber auch einen starken Grand Prix gehabt, weil gerade in der Startphase von Max direkt angegriffen worden. Max war ja am Soft als einziger Pilot.
Na, war Start,
oder ich glaube Yuki auch.
Ja,
aber die waren alle auf dem Medium. Und Lando alles richtig gemacht. Gerade am Anfang, diesmal nicht mit der Brechstange irgendwie probiert dagegen zu halten, hat Max dann mehr oder weniger vorbeilassen und hat den halt einfach dann zwei Runden später dann, oder waren es drei, vier Runden später, das war nicht lang, aber das hat, fand ich jetzt mal wirklich stark von Lando, weißt, das war, er hat den sich jetzt diesmal hergerichtet und ist dann einfach außen stark vorbeigegangen. Das war anders als in Miami gefühlt, weißt, der hat das jetzt mehr vielleicht sich auch ein besseres Gefühl fürs Auto gehabt, wie auch immer, hat mir einfach gut gefallen, er hat ihn sich einmal hergerichtet und zugeschlagen. Und die Sache war erledigt. Der McLaren war aber auch ein Monster. Hat man ja gesehen. Die sind ja einfach weggefahren und dann einfach sehr bitter. Und ich würde sagen, ich glaube, das war jetzt die große Vorentscheidung. Außer natürlich, dasselbe passiert Oscar jetzt auch. Aber Oscar muss sich in keinen Zweikampf mehr verwickeln lassen. Oscar, also weißt du, also wenn der keinen technischen Defekt hat, 34 Punkte im gleichen Auto, wo du davon ausgehen kannst, dass Lando höchstwahrscheinlich noch ein paar Rennen gewinnen wird, aber auch, dass der Oscar machen wird. Also von dem her, ja,
es war das für mich schon was. Im direkten Duell natürlich schwierig, jetzt alle Rennen zu gewinnen. Wenn jetzt Lando alles gewinnt und Oscar immer Zweiter wird, geht es sich natürlich aus, aber
das hatten wir bis jetzt nicht. Das war sehr ausgeglichen.
Szenario, ja. Das ist ein Szenario, das relativ unwahrscheinlich ist. Jetzt bar eines Ausfalls von Piastri könnte das schon ziemliche Delle in Lando Norris WM-Träume sein, dieses Ausscheiden, gerade jetzt zu diesem sehr kritischen Zeitpunkt. Bin gespannt auch, wie man da natürlich dann reagiert, mental auch für Lando wahrscheinlich schwierig, jetzt in Monza zurückzuschlagen dann nächste Woche. Bin ich sehr gespannt, weil auch da wird natürlich davon ausgegangen, dass McLaren wieder, in der dominanten Form auftritt, wie wir sie jetzt kennen. Und sagen wir, wenn es dann nach Übersee geht und da dann vielleicht ein bisschen auch die Bedingungen andere sind, kennen wir natürlich den legendären Singapur Grand Prix, da kann auch schon mal ein richtig dominantes Auto vielleicht etwas schlechter aussehen. Das wird sich dann zeigen und da wird es dann gelten, diese Punkte eventuell wieder gut zu machen. Wenn es Lando machen will, dann muss er es jetzt mit richtig, richtig Biss und viel, viel Risiko angehen. Und ja, da bin ich dann gespannt, ob da jetzt vielleicht auch nochmal, wie die Dynamik im McLaren-Team dann ablaufen wird. Was mir jetzt eigentlich auch aufgefallen ist, viele Grid-Strafen für Motorentauschteile hatten wir eigentlich noch gar nicht, gell? Vor allem bei den größeren nicht. Da hat sich eigentlich noch gar nicht so viel getan. Kommt das noch? Oder ist das irgendwie, gab es dazu eine Regeländerung?
Ich überlege auch gerade.
Ist eigentlich seltsam, oder?
Ja, vielleicht wurde geändert, dass sie an.
Ich bilde mir ein, dass der Pool größer geworden ist an den Teilen.
Vielleicht gibt es die Penalty nicht, weil es dir nicht auffällt, weil viele dann getauscht haben, oft wenn sie ein schlechtes Qualifying hatten und aus der Box gestartet sind.
Stimmt, das haben wir ein paar Mal gehabt, natürlich.
Und dann ist der eh wurscht. Weil wenn du, weiß nicht, wenn du im Red Bull sitzt und 18er normal startest, nimmst die Grid-Penalty und wechselst einfach durch.
Das stimmt.
Aus der Box. Und vielleicht ist uns deswegen nicht aufgefallen.
Einer, der auf jeden Fall jetzt wieder kein schlechtes Qualifying hat, sondern im Vergleich zu den letzten Wochen auch wieder ein bisschen erstarkt gewirkt hat für mich, war Max Verstappen, ist Dritter im Qualifying gewesen, ziemlich gut noch ran gewesen auch an den McLaren, das waren jetzt keine Welten, die er da hinten war, ich glaube zwei Zehntel waren es, und ist dann schlussendlich durch den Lando Norris Ausfall auch auf Platz 2 ins Ziel gekommen, was, glaube ich, Max jetzt nach dieser Saison bei seinem Heimcompris dankend nimmt. Es wird jetzt keine große Auswirkung auf den WM-Stand haben. Das Gute wird sein, dass man George Russell hinter sich hält, der auch ein sehr ereignisreiches Rennen hinter sich hatte. Man hat da ein paar Punkte gut gemacht auf den Briten und sichert sich so ein bisschen Platz 3 ab. Nach vorne ist natürlich kein Platz mehr. Aber Max jetzt in diesem Compris soweit alles richtig gemacht. Und man hat auch das Gefühl, der Red Bull hat besser funktioniert als, sage ich mal, besonders jetzt in Ungarn letztes Rennen. Wenig Beschwerden im Verhältnis von Max über die Performance, oder?
Ja. Ja, er wirkt zufrieden, so wie es gelaufen ist. Aber selbst ohne den Lando-Ausfall hatte er es eigentlich unter Kontrolle, war Platz 3. Ich fand ein bisschen die Strategie prinzipiell von Red Bull fragwürdig. Ich fand, dass man da, dass alle auf den harten gehen und sie gehen dann vom Soft auf den Medium, habe ich nicht ganz verstanden. Sie hatten schlussendlich, vielleicht hat es auch das Rennen einfach nur funktioniert, weil sie einfach jedes Mal auf dem weicheren Reifen unterwegs waren als alle anderen und sie deswegen das Tempo gehen konnten. Da hatten sie aber dann auch einfach das Safety-Car-Glück, weil wir einfach 4 Safety-Car-Phasen hatten und sie dann einfach sehr günstig immer stoppen konnten. Es ist irgendwie ist es aufgegangen, Platz 2. Es war ihm sonst eigentlich keiner wirklich gefährlich. Die Frage ist, hätte Isaac gefährlich werden können? Weil dürfen, er hätte es sicher hätte nicht dürfen. Dürfen. Ich bin mir sicher, genau. Er durfte es nicht. Die Frage ist nur, hätte er gefährlich sein können? Für den Rest habe ich das Gefühl, es war weder George noch Charles tatsächlich irgendwie schnell genug, um weder den Red Bull noch den Racing Bull, da wirklich gefährlich zu werden. Also von dem her, ja, der Wagen für den Max hat funktioniert, würde ich sagen.
Aber es ist natürlich bezeichnend, dass Max jetzt auch, dass wir überhaupt darüber reden, ob Isaac Hadjar Max gefährlich werden hätte können, weil den großen Abstand zum restlichen Feld hat er auch nicht rausfahren können. Gut, dann muss man jetzt auch wieder sagen, es war wahrscheinlich immer herausfordernd. Er war, glaube ich, immer netto war er 20 Runden auf halbwegs brauchbaren Reifen unterwegs in diesem Compris, sonst war da immer alles ziemlich angefahren und abgefahren, weil er ja immer die weichere Mischung hatte. Wo ich mir auch vorstellen kann, der harte, haben wir eigentlich schon die ganze Saison gesehen, der harte Reifen bei dem Red Bull, der hat, glaube ich, noch nicht einmal richtig funktioniert. Da hat man immer dann gehadert damit, dass man den dann oben hatte. Also, ja, ich glaube, vielleicht ist man da deswegen etwas konträr gegangen zum restlichen Feld und Sanford, muss ich jetzt sagen, ist halt auch jetzt subjektiv in der Wahrnehmung in den letzten Jahren immer ein Garant gewesen, auch für einen Safety Car. Und natürlich auch die Regensituation war unklar bis zum Rennstart. Dementsprechend hat man da wahrscheinlich wirklich auf etwas Chaos gehofft, um dann mit der Reifenwahl durchzukommen und sich vielleicht sogar ja da noch eine Position zu erschleichen.
Was funktioniert jetzt schlussendlich? Er ist Zweiter
geworden. Absolut, ja. Also. Und sonst wäre er Dritter geworden ohne den Lando-Ausfall. Und das ist, glaube ich, auch ein beruhigendes Ergebnis für die aktuelle Situation, die bei Red Bull, die ja eh sehr
aufgewühlt sind. Ja, auf jeden Fall, weil das haben wir seit Laurent da ist, oder? Das war ja Spa vor Spa, oder? Mit Spa hat Max 20 Punkte geholt, Ungarn war nicht so gut und jetzt wieder 20 Punkte. Also von dem her kann man sagen, hattest du zwei richtig, nicht 20 Punkte, aber Max, 18, Red Bull hat 20 Punkte geholt, 2 Punkte geholt und 20 Punkte geholt. Und von dem her muss man sagen, ist besser als was man davor hatte.
Das stimmt, also vor allem das Tief davor, vor allem auch nach diesem Doppelaus ja Doppel-Nichtpunkten in Österreich. Das war ja so ein bisschen, glaube ich, auch so ein Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Wie gesagt, ich finde diesen beeindruckend, wie aber auch der Racing Bull funktioniert hat, vor allem eben der von Isaac Hadjar, der Rookie, der jetzt in den Niederlanden sein allererstes Karrierepodium holt und das in seiner ersten Saison, was ziemlich beachtlich ist. Ich habe mich wirklich auch gefreut. Ich finde ihn einen sympathischen Typen und vor allem, weil er halt auch in dieser Formel-1-Saison ja reingekommen ist, sagen wir mal, mit dem Rookie, der am wenigsten Vorschusslorbeeren bekommen hat, von dem niemand wirklich viel wusste, außer vielleicht die ganz aufmerksamen F2-Schauer, da hat er sich ja einen WM-Kampf geliefert mit Bortoletto im Jahr davor, aber jetzt dieses Podium zu holen mit dieser richtig starken Leistung auch, er ist immer noch der Fahrer, einer der wenigen Fahrer, die noch nicht in Q1 ausgeschieden sind, diese ganze Saison, das sind nicht viele. Und diesen vierten Platz hat er sich, wenn er den schon geholt hat, wäre das schon eine riesige Leistung gewesen. Er hat alle Fahrer hinter sich gelassen, ob es jetzt Charles war, der gedrängt hat, ob es jetzt George war, der gedrängt hat. Hatte dann natürlich auch Glück, dass im Finish George dann eh auch schon, sag ich mal, mit stumpfen Waffen gekämpft hat mit seinem Mercedes, der beschädigt war. Aber da lässt sich eigentlich nicht drüber streiten, dass Isaac Hadjar der Fahrer des Wochenendes war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er ist auch Driver of the Day jetzt geworden am Schluss. Ist auf jeden Fall mein Driver of the Day. Und was ich auch sagen muss, ist, durch das Podium jetzt ist er, stand jetzt mein klarer Favorit auf Rookie des Jahres. Also da würde ich jetzt, außer er liefert jetzt gar nicht mehr ab, aber stand jetzt durch das Podium allein im Racing Bull da zu sein, das mitzunehmen, ist eine bärenstarke Leistung und ja, da müsste jetzt, weiß nicht, dass ich Kimi da wieder ansatzweise irgendwie dorthin bringen würde, müsste Kimi, weiß nicht, einen Grand Prix gewinnen oder keine Ahnung was, weil einfach wesentlich stärkeres Auto im Normalfall und Isaac einfach, ja, entwickelt sich so schnell und ist so konstant schnell, einfach auch im Qualifying liefert er so hart ab, gefällt mir einfach irrsinnig gut. Ja. Gibt's nichts, ja.
Ist richtig gut und eben die Racing Bulls als Team funktionieren auch. Auch Liam Lawson war auf einer guten Weg, Punkte zu holen, wenn nicht der Unfall, das große Verbrechen des Carlos Sainz gewesen wäre, wo beide ja ihre Wagen beschädigt wurden und sie da schon dann quasi aus dem Rennen draußen waren.
Ganz schwierige Situation.
Ja, ich meine, wenn wir schon bei den Racing Bulls jetzt mit dieser Katschau sind, können wir da eigentlich auch drauf eingehen. Liam Lawson ist schlussendlich Zwölfter geworden. Hatte, ich weiß nicht, welche Runde, es müsste ungefähr in der Mitte des Grand Prix gewesen sein.
Im ersten Viertel, sowas.
Recht früh auf jeden Fall eine Berührung mit Carlos Sainz, der zu einem Überholmanöver direkt nach dem ersten Safety Car war es, der
Restart. Ja, und jetzt überleg, das ist auch, also diese Strafe, sorry, es kommt mir erst jetzt. Sind wir uns ehrlich, Kimi hat dieselbe Strafe bekommen. Das ist ja, was ist das?
Das ist wirklich komplett absurd.
Dass Carlos diese Strafe bekommen hat, komplett absurd. Und dann bekommt er dieselbe Strafe wie Kimi, der tatsächlich jemanden abschießt. Also, hey, in welcher Welt?
Ja, ziemlich absurd, vor allem, weil das Rennen für beide dadurch eh schon sehr erschwert wurde. Ich meine, mit 12 und 13, das klingt auf dem Papier noch halbwegs brauchbar, aber das war halt dann auch noch diesen ganzen Safety Cars
geschuldet gewesen. Die waren eine ganze Runde hinter allen. Also die waren totletzter mit einer Runde Rückstand auf den Platz 18. Ja, also die waren, da ist.
Ja, und Carlos hat das auch nicht glauben können. Der hatte so ein gutes Wochenende bis zu ihm, war in Q3, ist auf Platz 9 gestartet, hat sich auch im Rennen ganz gut gehalten, in meinen Augen. Und ja, es war in meinen Augen, es war zumindest von den ORF-Kommentatoren in den Augen ein Racing-Incident, dass da diese Berührung kam. Carlos war nicht weit vorne, also er ist ihm halt hinten reingefahren und er war für das Manöver im Weg. Und ja, wäre normalerweise in meinen Augen ein Racing-Incident. Carlos hat es auch nicht glauben können und da würden wir zustimmen, oder?
Ja, ehrlicherweise hätte ich Liam wahrscheinlich mehr die Schuld gegeben, weil er einfach für mich in der Bremszone davor einfach wieder sehr gar rüberzogen ist.
Ich glaube, da ist ihm ein bisschen das Auto ausgerutscht. Ich habe, also so wie ich es dann noch nach ein bisschen nachgelesen habe, hat es gewirkt, dass es gar kein absichtliches Manöver war und da könnte er Glück gehabt haben, dass es kein absichtliches Manöver war.
Okay. Ja, aber also ich habe auch dann eben dir geschrieben, selbst wenn du, egal wen du strafst, die sind beide so weit hinten gewesen, die waren, egal wer schuld dran gewesen wäre, beides einfach mehr als gestraft für das, dass sie sich gegenseitig rausgenommen haben und sie hätten auch beide zurückstecken können. So ist es jetzt auch nicht. Also weder Liam hätte rausziehen müssen, noch hätte Carlos die Kurve dann dort tatsächlich so beinhart probieren müssen, außen zu nehmen. Ja.
Absolut. War schlussendlich eben dann das Ende für ein kompetitives Rennen bei der Fahrer. Und ja, wenn wir schon dabei sind, dem zuvor war ein Safety Car und das wurde, wenn ich jetzt die Reihenfolge richtig im Kopf habe, ausgelöst von Lewis Hamilton.
Stimmt.
Der in der 22. Runde, da haben wir auch schon die Antwort, wann das ungefähr gewesen ist, von der Strecke abgekommen ist, dann gerutscht ist. Man hat es dann nicht mehr so oft in der Wiederholung leider gesehen.
Wo er hat es korrigieren genau müssen.
Gelingen ist?
In Kurve 3 war das, weißt du, diese coole, so halbschräge Kurve da. Mhm. Und gefühlt, ich weiß es nicht, was, es dürfte, ich meine, ich nehme jetzt das an, was sie Lando per Funk gesagt haben, weil Lando gefragt hat, ob es dort nass ist oder warum er dort ausgefallen ist in der Kurve, weil es eine komische Stelle war, wurde ihm gesagt, dass scheinbar Lewis ein bisschen neben der weißen Linie war, weil dort ist ja alles und da ist ja dieses, ich bilde mir ein, dass da das Aramco am Boden drauf ist und das dürfte rutschig gewesen sein durch diesen ganz feinen Nieselregen und wahrscheinlich musste Lewis deswegen dann korrigieren und hat das Auto verloren.
Ja, hat zumindest Alex Woods bestritten, dass das daran liegen, also er glaubt nicht, dass es daran liegen kann, ist natürlich schwierig zu sagen. Es war auch relativ viel Sand auf der Strecke. Sanford natürlich bekannt dadurch, dass es am Meer ist und viele Dünen gibt, dass auch Sand auf die Strecke getragen werden kann.
Heißt Sanford wegen Sand, so? Ich weiß es nicht.
Tatsächlich könnte man da auf einer heißen Spur sein. auf jeden Fall eine schwierige Strecke dadurch, dass du halt unter anderen Bedingungen, also du hast ein bisschen an Regen, du hast ein bisschen an Sand und Wind ist natürlich auch ein Thema. Und ja, was es schlussendlich wird, ich hoffe, man erfährt es noch. Sattow war sehr unglücklich für Lewis, der endlich jetzt ein bisschen auch im Qualifying sich
schon
ein bisschen
wohler gefühlt
hat. Ja. Platz 7 war es und er ist auch deutlich positiv, mit einem positiveren Mindset in diesen Rennsonntag gegangen, wenn man sich Interviews angeschaut hat.
Ja.
Und das hat, glaube ich, jetzt 22 Runden angehalten. Ist natürlich jetzt nicht die Teamschuld, dieser Unfall.
Er hat sich entschuldigt. Also genau. Wenn wer schuld dran ist, ist es er selber.
Nach seinem eigenen Eindruck wird es er selbst gewesen sein. Also ja, ist aber auf jeden Fall super bitter für ihn. Und ja, am schlussendlich bedeutet es am Papier halt keine Punkte für Lewis, der jetzt zwar immer noch Sechster ist in der Fahr-WM, aber 2 Runden hintereinander ohne Punkte. Ich weiß nicht, wann es das für Lewis Hamilton das letzte Mal gegeben hat.
Ja.
Also da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter zurückblicken.
Aber er ist nicht gefährdet von hinten und nach vorne hat er auch einen Abstand. Es ist eigentlich eh wurscht.
In dieser Saison wird es wahrscheinlich wurscht sein. Ich glaube, es ist natürlich wichtig, auch mental. Und bei Ferrari ist es natürlich immer eine besondere Art von Druck, der man ausgesetzt ist, auch als 7-fachen Weltmeister. Kriegt man zumindest mit, wenn die Medien dann ein bisschen hinhaken. Für Ferrari war es prinzipiell ein desaströses Rennen, ein Rennsonntag, nachdem es im Qualifying eigentlich ganz okay ausgeschaut hat. Nach 52 Runden hätte man eigentlich insgesamt schon die Zelte abbauen können und sich am Weg nach Italien machen. Denn auch Charles Leclerc ist ausgefallen, wie schon angesprochen, Kimi Antonelli erinnert mich dann immer so ein bisschen an meine Art Gran Turismo oder das Formel 1 Videospiel zu spielen. Da nimmst den halt mal, berührst ihn mal hinten und dann dreht er sich oder so irgendeine GTA-Verfolgungsjagd, wie man es lernt, dann fasst ihm ins Heck, dann dreht er sich und du kommst vorbei. Also so hat es ein bisschen ausgeschaut beim lieben Antonelli und das Ganze ist ja auch ein bisschen, muss man auch wieder vorgreifen, weil es ist eine aneinander Kettung von seltsamen Momenten. Es war schon eine Untersuchung nämlich eigentlich gegen Charles und gegen George, weil die in einem Überholmanöver von Charles verwickelt waren, das sehr grenzwertig aggressiv ist, würde ich jetzt mal sagen. Matti, wie hättest du jetzt die Situation eingeschätzt? Hätte Charles ohne diesen Unfall noch eine Strafe bevor gestanden?
Ja, und ich glaube, er kriegt immer noch eine Strafe. Ich weiß nicht, für was er die Strafe jetzt dann tatsächlich kriegt. Das Manöver, ich verstehe, dass sich der George aufregt. Schlussendlich ist ihm der Charles in das Auto gefahren. Das hat das Auto nicht schneller gemacht vom George. Es war sauhart, da in diese Rechts-Links-Kurve reinzustechen. Charles darf sich nicht wundern, dass sich wer anderer aufregt, weil auch der Alex Wurz hat gesagt, das geht halt einfach, also George hätte nirgendwo anders hinfahren können, weil die Kurve einfach rechts ist und du lenkst einfach direkt links ein wieder. Der Platz war einfach schlussendlich nicht da. Es war nun mal ein sehr hartes Manöver. Das hätte ich, das würde ich, weiß auch nicht, warum wir immer nur von dieser einen Kurve da gesprochen wird. Und ich finde viel härter, direkt danach auf der Stadtzielgeraden, als George probiert, ihn zu überholen und Charles zieht beim Bremsen einfach wieder rüber. Und das finde ich, das hat er auch das letzte Mal schon gemacht und dafür hat er das letzte Mal schon die Strafe bekommen. Und ich finde das viel schlimmer als das, dass er sich in der Kurve reindrückt. Meine Meinung. Und ich finde, für die Kurve finde ich, war es sauhart, aber das ist so ein bisschen, das gebe ich dir, das hat so ein Racing-Ding, Pech für einen George, dass das Auto beschädigt worden ist, aber das war sehr hartes Fighting, aber beim Anbremsen von auf der langen Geraden und da wieder rüberziehen, dafür sollte er die Strafe kriegen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich meine, auch solange er natürlich auch mit allen vier Rädern auf der Strecke geblieben wäre bei dem Überholmanöver, wo man sich eigentlich nach dem Fernsehbildern einig war, dass es nicht so ist. Dafür wurde er aber dann schlussendlich nicht untersucht, sondern nur für Causing a Collision. Ist auch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wissen wir noch nicht, was da passiert. Ob es dafür vielleicht eine Grid-Strafe für nächste Woche geben wird. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht klar. Sie sind auf jeden Fall, also Charles und George sind beide bei den Stewards und werden da ihre Lage der Dinge erstmal berichten. Und genau, das wird die Diskussion sein. Schlussendlich war es dann für Ferrari dann eben nach dieser Kollision mit Kimi eben in Runde 52 dann aus für Charles. Werden einige Memes entstehen, dadurch, dass er dann das restliche Rennen auf diesem Hügel sitzen musste und immer wieder in die Kamera eingeblendet wurde, während die Autos neben ihm auf der Strecke fahren und erwartet, dass er nach Rennende wieder über die zurückkehren kann.
Was sagst du zu Kimi?
Einer der lustigsten Rennverläufe eigentlich, weil wir haben es auch schon miteinander kommuniziert. Er ist eigentlich hat ein schlechtes Qualifying. Wieder mal, muss man sagen, ist, ich glaube, als Elfter gestartet und als Elfter gestartet und ist irgendwie die ganze Zeit immer so ein bisschen vorgerutscht. Immer, weil irgendwas passiert ist, ist er vorgerutscht. Wäre ja dann fast sogar, wenn Charles noch eine Strafe bekommen, wäre er schon Fünfter gewesen. Wer weiß, ob er nicht sogar noch zu Hadjar aufschließen hätte können oder was auch immer. Und dann schießt er halt auch noch Schal ab, kriegt 10 Sekunden, wo wir schon sagen, ist meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen wenig für die Situation.
Verhältnismäßig mit anderen Sachen, die da passiert sind.
Es schaut vielleicht ein bisschen schlecht aus. Ich meine, wenn man es sich nochmal anschaut, hat live richtig wild ausgesehen. In der Wiederholung ist es ein bisschen, er war schon ziemlich weit vorne, aber natürlich weiß er, dass Schal da ist und da musst halt einfach, ja, wenn du dem da hinten reinfasst, warst nicht.
Nicht ja, er kann Charles nicht schuld sein.
Nein, auf keinen Fall.
Ja.
Es hat auf jeden Fall dann in der Wiederholung weniger kopflos ausgeschaut, als es live ausgesehen hat. Schlussendlich ist diese mysteriöse Aufholjagd des Kimi Antonellis, ohne wirklich selber große Akzente zu setzen, dann zu Ende gegangen, als dann auch noch ein Safety Car gekommen ist und seine 15 Sekunden Strafe, 5 Sekunden auch noch für Speeding in der Pit Lane, die dümmste Strafe, die du als Formel-1-Fahrer meiner Meinung nach kriegen kannst. Das sollte jeder hinbekommen, dass du da einfach dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst, vor allem, weil sie auch noch erhöht worden ist.
Und du hast den Pit-Limiter, du musst eigentlich nur rechtzeitig abbremsen und dann klickst du auf den Dings drauf und dann geht es gar nicht schneller. Einfach zu spät drückt.
Also ja, dann dafür die 5 Sekunden auch noch kassiert und durch das späte Safety-Car nach Lando Norris war es natürlich dann super bitter, weil dann fällst du weit zurück, wenn du noch eine offene Strafe hast und das Ganze fällt. So nah aneinander pickt 16, da war es dann schlussendlich für ihn. Und ja, war dann ein gebrauchtes Rennen. Und das ist
Warum, was ich auch nicht verstehe, warum Charles und Kimi überhaupt kollidieren konnten, war, weil Mercedes probiert hat, einfach mit einem Stopp mehr, einen Soft, die hatten nach hinten den Abstand, sie haben im Endeffekt gegen den Teamkollegen den Platz verloren und gegen Alex. Und ich glaube, sie haben damit gepokert, sie probieren es einfach mit dem Soft, weil Alex werden sie schon irgendwie kriegen und dann hast du eh beide Fahrer wieder vorne. Ich verstehe nicht, warum Ferrari überhaupt Charles reingeholt hat. Ich fand die Notwendigkeit nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Kimi, das waren dann fast 18 Sekunden oder 20 Sekunden Rückstand auf Charles, die er hatte nach dem Stopp. Ich fand es nicht notwendig, Charles da reinzuholen, weil du hättest eben bei Alex einmal vorbeigehen müssen. Ja, es war ein Poker von Mercedes, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass Kimi über den Rennverlauf, der hatte ja kein Überholmanöver. Er ist ja bei Yuki auch nicht vorbeikommen. Und da glaube ich schon, dass Charles der stärkere Fahrer ist mit dem besseren Auto als Yuki im Red Bull. Weiß ich. Also fand ich komisch, dass man da wirklich den Undercut abgedeckt hat.
Ja, war Charles auch der Meinung, nach dem Funkspruch zu urteilen. Und er hat auch schnell ausgesehen davor. Also es war, ich habe das Gefühl, der Reifen war noch nicht dort, wo du sagst, ja, okay, wir müssen da jetzt unbedingt dagegen halten und reagieren.
Vor allem, ja, weil alle anderen auch durchgefahren wären.
Ja, schlussendlich ist es natürlich einfach Pech, dass du dann abgeschossen wirst. Das kannst nicht.
Natürlich.
Du umgehst natürlich das direkte Duell für eine kurze Zeit, aber das, ja, es war eine Entscheidung, wie es dann ausgespielt worden wäre, wissen wir nicht natürlich durch das Aus. George Russell jetzt auch nochmal kurz, hat wieder ein sehr gutes Rennen gehabt in meinen Augen, hat auch ein braves Qualifying gehabt mit Platz 5 und ja, wenn der nicht zum Handkuss kommt mit dem Duell mit Charles, wäre er ja vielleicht sogar, hat Charles noch gefährlicher geworden. Schlussendlich war er dann ein bisschen zahnlos, aber mit Platz 4 ist dafür, wie das alles dann gefallen ist und wie das Auto schon ausgeschaut hat, er hat ja schon Kimi vorbeilassen müssen, weil man bei Mercedes gesagt hat, das Auto schafft es nicht mehr gefährlich zu werden im Duell mit Charles. Ich glaube, mit Platz 4 ja herrlich bedient, würde ich sagen.
Ja.
Und ja, zu Recht auch, weil er hat ein braves Rennen wieder gemacht und ja,
ist da. Ja, war da, kann man nichts sagen.
Genau. Dafür, dass der Mercedes merklich noch kämpft, auch mit manchen in der Performance mit den Spitzenteams, ja, hat er das Beste wieder rausgeholt und zu Recht Toto jetzt auch gesagt, dass der Vertrag für George nur noch Formsache ist jetzt. Gut, Alexander Albon, Platz 5, auch einer der Kandidaten wahrscheinlich, der am Sonntag ins Auto gestiegen ist und sich nicht gedacht hätte, wie das jetzt ausgehen wird. Mit Platz 5 ist gestartet von Platz 15. Sage ich das jetzt richtig? Ja, natürlich Platz 15. 10 Plätze aufgeholt, 10 wichtige Punkte für die Williams geholt und quasi so ein bisschen den Reverse gemacht hat mit Carlos, der jetzt leider wieder hinten gelandet ist. Guter Sonntag für Albon, schlechter Samstag für Albon und vice versa mit Carlos. 10 ganz wichtige Punkte für Williams im Kampf um Platz 5 und brave Performance von Alex, kann man nicht sagen. Auch hier kein Fehler gemacht, hat sich da nicht in irgendwelche Kämpfe verstricken lassen, die nicht seine sind. Und ja, hat das trocken heimgefahren, kann man nicht sagen.
Eigentlich, Alex hätte es tatsächlich auch verdient, Driver of the Day. Es ist einfach für mich,
ja, Pech für ihn, dass Hatscher ja das Podium geholt sein Podium
hat. Ja. Also, weil Alex ein ja, wie du schon gesagt hast, so weit hinten gestartet. Der hat doch in der ersten Runde, der hat doch gleich 5 Plätze oder sowas gut gemacht, oder? Also,
ja, ist gleich in der ersten Runde. Es ist jetzt Platz 8 Punkte gleich mit Kimi. Also der ist auf einer...
Das hätte ich mein Geld aber auf dem Alex.
Hat er richtig starke Saison. Ja, wenn du nimmst im Vergleich, die letzten 5 Rennen hat Kimi einen Punkt geholt seit Kanada, seit seinem Podium.
Schau mal, seit wo sie beide 10 haben. Ja. Was ist denn das? Ist das USA, Miami?
Genau, seit Miami.
Ja.
16 zu 22, 32, 34. Also hat Alex mehr als doppelt so viele Punkte geholt. Das ist schon... natürlich etwas konträr für Kimi schlecht, aber Alex macht einfach einen richtig, richtig guten Job zurzeit. Also für die ganze Saison. Und ja, dafür und der nächste Kandidat ist wirklich eine, durch diese namhaften Ausfälle haben wir jetzt wirklich Leute die Punkte geholt, die wir da sonst nicht so ausführlich besprechen. Oli Berman, 6. im Haas, auch aus der Pitlane gestartet und ist dann noch 6. geworden. Das ist ein sehr, sehr großer Erfolg, würde ich sagen, für Haas und den Briten. Die haben am Samstag ganz schlecht ausgeschaut. Und Olli hat ja die zweitbeste Rookie-Performance des Rennsonntags abgeliefert, würde ich sagen.
Wobei die echt, muss man auch sagen, richtig von diesen vielen Safety-Car-Phasen profitiert haben, weil natürlich, die waren, die sind nämlich während am Anfang alle in der Safety-Car-Phase reingekommen sind sie draußen blieben. Und da habe ich mir schon gedacht, ui, das geht sowas von nach hinten los. Und dann hatten sie das Glück, dass noch zwei Safety-Car-Phasen waren. Und dann haben sie die Autos gut platziert.
Genau, und das war halt auch das Pech, was jetzt zum Beispiel Pierre Gasly hatte, der am Schluss dann einfach schon auf den ganz alten Hart war. Wenn das Timing dann nicht zusammenpasst, und auch Fernando war ja einer, und auch Charles, es gab ja Leute, die haben da extrem Pech gehabt, weil sie kurz vorher gestoppt haben. Und dann ist auf einmal noch ein Safety Car und Carlos war auf einmal wieder Fernando war dann wieder vorne. Also das war ein ziemliches Hin und Her. Wollte gerade schauen, war das für Olli die beste Platzierung, glaube ich, in seiner Karriere. Ja, war er Siebter? Ich glaube ja. Ja, Siebter war er in Saudi-Arabien im Ferrari letztes Jahr. Das war seine beste Platzierung, als er Carlos Sainz ersetzt hat für ein Rennen. Jetzt mit Platz 6.
Ja.
Seine beste Karriereplatzierung geholt. Also alles gut für den Briten. Der hat jetzt ein bisschen auskämpfen müssen, aber das war jetzt, glaube ich, auch wieder ein bisschen gut für die Motivation. Lance Stroll, 7. vor Fernando Alonso, 8. bei dem Aston Martin. Die haben ein fast unfassbar überraschendes Wochenende gehabt, in meinen Augen. Die haben wirklich gut ausgeschaut. Die Trainings waren sie teilweise in den Top 5 drinnen. Und auch Fernando Platz in der Startaufstellung 10. Lance 19. Aber dafür hat er das halt dann wieder rausgeholt am Sonntag. Lance hat ja im Qualifying schon in Q1 das Auto und hat auch, glaube ich, im freien Training mal so ein bisschen einen Abflug gemacht. Aber dann im Rennen geliefert, muss man sagen.
Ja, wie auch immer Lance das geschafft hat.
Ich weiß auch nicht, wie er dann vor allem noch an Fernando vorbeikommen ist. Er war eigentlich die ganze Zeit so im Bereich von 11. Ich meine, dann passieren diese Ausfälle und die spülen dich natürlich nach vorne, weil Norris, Leclerc und Hamilton vor ihm normalerweise ins Ziel kommen. Aber ein 7. Platz, ich glaube auch, dass das für ihn ja für dieses Jahr eigentlich die... Schau dir, das ist sogar letzte Woche auch 7. geworden. Crazy. Oder? War in Ungarn ein Sprint? Nein.
Nein.
Ich mag das Lance Stroll, wenn er punktet, dann punktet er ordentlich eigentlich. Er hat schon dreimal 6 Punkte geholt, einmal 8 Punkte geholt.
Aber 6, na oh ja, da...
Also, ich finde es überraschend. Hat jetzt auch 2 Punkte mehr als der Teamkollege?
Immer noch 2 Punkte mehr. Das ist brutal. Wobei man echt.
Der Start von Fernando war Horror.
Ja, hat sehr spät erst Pech gehabt. Ja.
Aber jetzt. Spanien seine erste Punkte geholt. Auf Dauer sollte Fernando noch an ihm vorbeigehen. Der war aber auch nicht ganz zufrieden mit der Autoperformance. Also, ich glaube, das ist jetzt
Mit der Strategie-Performance eigentlich, weil er gesagt hat, irgendwann einmal zwischendurch, dass er jedes Mal so gepittet wird, dass er hinter allen feststeckt. Ja.
Ja. Yuki, einer der Kandidaten, der natürlich auch Thema war das ganze Wochenende, hat jetzt 2 Punkte geholt, die ihm ein bisschen in den Schoß gefallen sind, muss man sagen. Gestartet er von Platz 12, hat einen Platz gut gemacht mit dem Softreifen direkt am Start, ist aber dann da hinten einfach auch nicht weggekommen, tut sich schwer und laut Helmut Marko ist jetzt bis Mexiko Zeit, dass er sich bessert und dann wird die Frage geklärt, wer denn die Fahrerpaarung im Red Bull und wer im Racing Bull darstellen wird für 2026. Würdest du sagen, aktuell schaut es auf jeden Fall danach aus, dass Hadjar das Red Bull Cockpit übernehmen wird, wenn man natürlich davon ausgeht, dass das als Beförderung gesehen wird, immer noch im Red Bull Kosmos.
Die Frage ist, bevor ich das mache, sollte man Isaac die Möglichkeit geben, diesen Wagen zu testen und ob er dieselben Zeiten wie Max fahren kann. Weil wenn das nicht möglich ist, dann verheizt du nur einfach den nächsten Jungen. Weil jetzt muss man schon sagen, es hat dem Liam jetzt schon sehr viel Zeit gekostet, aus diesem Red Bull-Loch wieder rauszukommen.
Das stimmt.
Und eigentlich ist, also Isaac wird in dem Red Bull sitzen. Die Frage ist einfach, ist nach diesem einem Jahr, wenn der den Wagen einfach auch nicht fahren kann, macht das für mich keinen Sinn, ihn dorthin zu setzen, weil da ist gescheiter. Du lässt ihn im Racing Bull fahren mit dem er zurechtkommt als sonst was. Andererseits, ich weiß nicht, wie weit fortgeschritten der Wagen halt jetzt ist. Wie weit ist der, was die fertig
macht? Was weiß man überhaupt für nächstes Jahr? Genau.
Wie schaut das nächstes Jahr? Genau.
Wie nah sind die Simulationen?
Ja, oder kann man jetzt noch was machen? Das ist der wieder einfach nur auf dem Max baut, dann kann schon schwierig sein. Will ihn nicht verheizen. Prinzipiell würde ich sagen, glaube ich, sehen wir Yuki nicht nächstes Jahr im Red Bull sitzen. Wäre meine Einschätzung.
Und ich glaube auch nicht im Racing Bull, kann ich mir vorstellen.
Nein, weil dann ist er draußen. Also sie setzen ihn nicht mehr zurück in den Racing Bull, weil da holen sie dann einfach den jungen, fallen mir jetzt der Name nicht ein, aber da holen sie... den Jungen. Die Frage ist einfach nur, verheizen sie wieder einen Jungen? Oder funktioniert's? Oder... Also, ich weiß nicht, setzt man sich wen anderen aus dem Fahrerfeld in das Auto? Vielleicht jemanden, weiß ich nicht.
Mit ein bisschen einer Erfahrung, ja.
Mit einer Erfahrung,
Frage ist, du hast es ja doch mit Checo einen sehr erfahrenen Fahrer gehabt, der auch nicht damit umgehen hat können. Und der hat das jahrelang quasi... mitbegleitet, also das war für den keinen Kulturschock. Die Frage ist halt wirklich, wie ist der Kontrast vom jetzigen scheinbar sehr problematisch zu fahrenden Auto zum nächsten Jahr? Und das ist etwas, was Red Bull selbst vielleicht gar nicht weiß zum jetzigen Zeitpunkt. Und man muss, also wenn das Team halbwegs smart ist, muss man ja merken, dass sie das anpassen müssen, dass sie diese Diskrepanz beheben müssen, diese scheinbar unfassbar nutzerunfreundliche Art, wie dieses Auto zu handeln ist, dass das behoben werden muss, um erfolgreich als Team arbeiten zu können und einen zweiten Fahrer zu haben, der mitfahren kann. Und ich gehe stark davon aus, dass man dieses Problem angeht, dass man versucht, es zu lösen, und wenn man damit denkt, man kann es, dann muss man hat Schaden ins Auto setzen, weil, ich meine, du holst ein Podium im Schwesterteam, während der andere Fahrer Platz 9 holt. Kannst ihn zwar noch weiter im Racing Bull sitzen lassen und vielleicht einen Fahrer bekommen, der verfügbar ist, aber wer wäre das? Weißt du auch wieder nicht. Wen kannst du dir leisten? Weißt du, es sind so viele Sachen.
Ja, stimmt eh.
Es macht einfach Sinn. Und wer sagt nicht, dass ein anderes Team dann nicht vielleicht auch beim Hachar anklopft und sagt, hey, wenn Racing Bull vielleicht schlecht ins nächste Jahr startet und dann sagt, oder ein schlechtes erstes Jahr mit dem neuen Reglement hat und dann sagt, hey, wir haben gesehen, was du kannst. Dieses Jahr ist so eine unfassbare Werbung für ihn, dann klopft vielleicht ein anderes Team an, das vielleicht ein Auto hat, das deutlich besser ausschaut. Also für Hachar hoffe ich auf jeden Fall das Beste, hoffe ich, dass der Red Bull fahrbar ist und wenn er da die Beförderung kriegt, dass er dann auch etwas näher an Max dran ist. Ja, sonst haben wir noch die Alpine, Franco Colapinto 11., Pierre Gasly, wie schon gesagt, 17., der ist am Schluss durchgereicht worden, auch aufgrund des alten, harten Reifen, den er gefahren hat. Franco Colapinto ab und zu sehen, waren für mich welche, die den meisten Ärger aus dem Weg gegangen sind, aber auch nicht wirklich eine große Rolle gespielt haben.
Ja.
Ähnlich wie die Sauber. Portoletto war noch am aufsehenerregendsten, weil dessen Flügelteil auch für, glaube ich, zumindest für etwas Ärger auf der Strecke gesorgt hat. Aber schlussendlich 14. oder 15. Keine große Rolle gespielt, obwohl ich glaube, im Qualifying zumindest Q2 erreicht, oder? Bortoletto, ja, ist 13. gestartet, hat aber einen schlechten Start gehabt, einen Anti-Stall gehabt und davon hat er sich nicht mehr erholt. Und ja, ich glaube, das waren soweit alle Fahrer. Hast du noch einen? Haben wir noch einen übersehen? Wo wir noch gern noch
Nein.
Worte übrig haben, soll ich glaube auch nicht. Franco Colapinto übrigens jetzt aktuell der einzige Fahrer im Feld noch ohne Punkte.
Sitzt auf dem stärksten Auto. Positiv zu erwähnen, hat seinen Teamkollegen geschlagen und hat nur knapp die Punkte verfehlt diesmal. Muss man auch sagen, er hatte bis jetzt keine guten Wochenenden und nachdem er im Test auch das Auto geschrottet hat, ist das eigentlich eine für ihn sehr erfreuliche und starke Leistung mit diesem Platz 11, um das auch zu erwähnen.
Ist auf jeden Fall einer der Fahrer, ist auch das stärkste Ergebnis dieses Jahr, muss man sagen. Platz 11.
Da braucht es halt jetzt noch ein paar von diesen Ergebnissen. Selbst wenn er knapp immer die Punkte verpasst. Aber er muss jetzt zeigen, dass er irgendwie mitfahren kann. Das hat er heute gemacht.
Ich würde trotzdem weiterhin kein Geld drauf setzen.
Nein, ich auch nicht, weil er muss solche Wochenenden jetzt weiter das Jahr liefern, durchgehen.
Ich glaube, er muss weit darüber performen.
Also
ich glaube, der muss der muss, ich glaube, der muss richtig gute Ergebnisse einfahren. Also der muss punkten, der muss einige Punkte holen und der muss dann, da müssen auch mal so ein, weißt du, so 6 bis 9, 6 bis 8 Platzierungen drunter sein in den letzten 9 Rennen jetzt, die noch anstehen. Sonst, ja, war es das für ihn leider. So viel Versprechen, der ja letztes Jahr auch schon ausgesehen hat zu seinem Karrierebeginn in der Formel 1. Aber das waren natürlich unter anderen Bedingungen. Und ja, aber das werden wir dann noch sehen die nächsten Wochen. Es gibt noch auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit für solche Fahrer wie Yuki Tsunoda und für Franco Colapinto, jetzt noch einmal sich was fürs Highlight Reel, für die Bewerbungsvideos für die Saison 2026 zusammenzusammeln. Die nächste Chance dafür ist schon nächstes Wochenende in Monza. Und da wir hier Back-to-Back-Rennanalysen machen, müssen wir natürlich auch gleich unseren Tipp raushauen, der fast aufgegangen wäre, meiner. Ganz knapp. 6 Runden hätten gefehlt, dann hätte ich alle 3 richtig gehabt. Aber gut.
Tja.
Dafür, ja.
Ich war schon mein Tipp. Podium.
Na bitte, Matt, wenn du deinen Tipp schon weißt, darfst du ihn.
Okay, ist genau wie jetzt. Oscar Lehner und Charles.
Okay, die wieder Ferrari dreht alles auf, was
und deswegen hoffe ich natürlich, Charles sollte eine Strafe bekommen, aber es sollte nur eine Geldstrafe sein, weil ich brauche keine Grid-Penalty nächstes Wochenende. Und das werden sie sich ganz ehrlich, das werden sie sich auch überlegen. Sind wir uns ehrlich, glaubst du, dass er eine Grid-Penalty vor Monza kriegt? Hm. Für Monza? Weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich jetzt nicht. Ich habe so getippt, also. Was sagst du?
Ich sag, Lando gewinnt. Ich sag, Oscar wird Zweiter. Ich glaube, dass da eine direkte Reaktion von Lando kommt. Und ich sag, Dritter wird. Haben wir zweimal hintereinander vielleicht etwas, einen anderen Dritten?
Na, draußen.
Ich sag, Lewis. George. Ich sag, George. Ja. Das ist so brav. Es wird wieder Zeit für ein Podium, auch wenn Mercedes etwas hadert. Aber ich glaube, dass man vielleicht aus der Sommerpause ganz okay rauskommt. Und dann
ich
noch
möchte wissen,
einmal
welche bisschen. Strafe der kriegt. Ob er nicht kriegt, das ist wichtig für meinen Tipp.
Also wenn ihr vielleicht merkt, dass dann hier aus dieser Folge also ein bisschen was, ein Rauschen war, da wo Matti seinen Tipp gesagt hat und dann am Rennsonntag auf Instagram @overtake_der1podcast was anderes steht, dann wisst ihr, schade, eine Strafe bekommen. Und wenn ihr sonst Feedback habt, könnt ihr euch gerne melden, overtakeof1@gmx.at, könnt ihr euch gerne schreiben, wie ihr das findet, wenn Matti da heimlich seine Tipps ändert.
Und vielleicht tippt ihr der René ganz komisch.
Wir holen René's Tipp meistens nach dem Qualifying ein, deswegen ist der wahrscheinlich doch am besten mit seinen Tipps.
Um ehrlich zu sein, es sind meistens meine zweiten Tipps. Und die werden dann meistens nach dem Qualifying eingeholt.
Gut, es sei verziehen und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche dann auch wieder einschaltet zur Rennanalyse vom großen Preis von Monza. Bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Wir wünschen genug Benzin im Tank.
Ciao.
Ciao.